Lernens. Schlagt gerne, wenn ihr eine Bibel dabei habt, den Psalm 65 auf, den wir heute betrachten möchten. Psalm 65. Ich möchte diesen Psalm zu Beginn lesen. Dem Vorsänger ein Psalm von David, ein Lied. Deiner hart schweigend der Lobgesang, o Gott, in Zion, und dir wird bezahlt werden das Gelübde. Hörer des Gebets, zu dir wird kommen alles Fleisch. Ungerechtigkeiten haben mich überwältigt, unsere Übertretungen, du wirst sie vergeben. Glückselig der, den du erwählst und dazunahen lässt, dass er in deinen Vorhöfen wohne. Wir werden gesättigt werden mit dem Guten deines Hauses, dem Heiligen deines Tempels. Du wirst uns antworten durch furchtbare Dinge in Gerechtigkeit, Gott unseres Heils, du Zuversicht aller Enden der Erde und der fernsten Meere, der die Berge feststellt durch seine Kraft, umgürtet ist mit Macht, der da stillt das Brausen der Meere, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völkerschaften. Und die Bewohner der Enden der Erde fürchten sich vor deinen Zeichen. Du bewirkst, dass die Ausgänge des Morgens und des Abends jauchzen. Du hast dich der Erde angenommen und ihr Überfluss gewährt und bereicherst sie sehr. Gottes Bach ist voll Wasser. Du bereitest ihr Getreide, wenn du sie so bereitest. Du tränkst ihre Furchen, ebnest ihre Schollen. Du erweichst sie mit Regengüssen, segnest ihr Gewächs. Du hast das Jahr deiner Güte gekrönt und deine Spuren triefen von Fett. Es triefen die Weideplätze der Steppe und mit Jubel umgürten sich die Hügel. Die Weidegründe bekleiden sich mit Herden und die Täler bedecken sich mit Korn. Sie jauchzen, ja, sie singen. Amen. Amen. Ja, wir haben hier erneut einen Psalm oder ein Lied von David. Und dieses Lied redet über Gottes Wirken und gibt uns dadurch zumindest teilweise auch Aufschluss über sein Wesen, über das Wesen Gottes. Und ich werde heute nicht auf jeden Vers und jede Aussage dieses Psalms eingehen. Ja, vielmehr wird es eine recht oberflächliche Betrachtung, denke ich. Aber ich will dieses Lied als Basis nehmen, um das Wesen und Wirken Gottes zu beleuchten, damit wir dadurch ermutigt und gestärkt und getröstet werden. Und in Vers 6b heißt es hier, du, also über Gott, du Zuversicht aller Enden der Erde und der fernsten Meere. Und genau darauf möchte ich in dieser Andacht hinarbeiten, und so habe ich sie entsprechend mit dem Titel überschrieben, Gott, unsere Zuversicht. Und wir wollen anhand dieses Psalms sehen, dass wir uns in jeglicher Hinsicht und mit all unseren Anliegen ganz zuversichtlich an Gott wenden können. Und wir wollen sehen, dass wir auch mit Zuversicht Dinge von Gott erwarten dürfen. Wir wollen letztendlich auch erkennen, dass Gott allein derjenige ist, der uns Zuversicht geben kann. Und all das zusammengenommen soll uns dann dazu führen, dass wir bekennen, ja, dass Gott selbst unsere Zuversicht ist. Und wenn wir ohne Gott sind, wenn wir ohne Gott wären, dann wäre unser Leben leer. Ohne ihn werden wir oder würden wir letztendlich mit Furcht und Verzweiflung, mit Sorge und Hoffnungslosigkeit durchs Leben gehen. Und dass dem nicht so ist, beziehungsweise dass Gott unsere Zuversicht ist, ist ganz tief in seinem Wesen verwurzelt, das wiederum auch sein Handeln bestimmt. Und so möchte ich dieses Thema, Gott unsere Zuversicht, anhand von 4 Punkten bezüglich des Wesens Gottes angehen. Und deswegen tragen diese 4 Punkte, die ich vorbereitet habe, jeweils auch einen Titel oder einen Namen Gottes, der in der Schrift auch erwähnt wird. Und so ist der erste Punkt, Hörer des Gebets. Der zweite Punkt, Gott der Vergebung. Drittens, Gott aller Gnade. Und viertens, Gott der Allmächtige. So möchte ich mit diesem ersten Namen oder Titel über Gott starten, Hörer des Gebets. Und diesen Namen, den finden wir eben in diesem vorliegenden Psalm, im Psalm 65, Vers 3. Dort bezeichnet David Gott als Hörer des Gebets. Und wenn wir uns überlegen, was Gebete sind, Gebete sind von Menschen an Gott gerichtete Reden. Und wenn wir uns das betrachten, diese unendliche Distanz, die doch zwischen uns ganz kleinen, eigentlich bedeutungslosen Menschen und diesem unfassbar großen Gott liegt, dann können wir über diesen Namen, den David hier zu Gott sagt, eigentlich nur staunen. Dieser unendlich große Gott lässt sich auf diese kleinen, bedeutungslosen Menschen ein, die wie nichts vor ihm sind. Gott könnte sich ja auch einfach dazu entschließen, die Reden der Menschen gar nicht zu beachten, aber er entscheidet sich dazu, die Menschen anzuhören. Und es ist nicht so, dass er einfach nur hört, was die Menschen sagen, dass er Gebete einfach nur hört, sondern er geht wirklich auch auf Gebete ein. Und das sehen wir auch in diesem Psalm, wenn David in Vers 6a sagt, du wirst uns antworten durch furchtbare Dinge in Gerechtigkeit, Gott unseres Heils. So, hier sehen wir, Gott hört nicht einfach nur passiv zu, er nimmt unsere Anliegen nicht einfach nur wahr, sondern er handelt sogar darauf hin. Und ich weiß, oder ich gehe einfach davon aus, dass für viele von uns das Gebet etwas ganz Normales und Gewöhnliches ist, das wir oft aus einer gewissen Gewohnheit heraus tun. Aber angesichts dieser Tatsachen, die ich gerade aufgezeigt habe, muss uns immer wieder neu bewusst werden, welch ein Privileg es ist, dass wir mit dem unendlich großen Gott reden können. Und welche Gnade es auch von diesem Gott ist, dass er uns zuhört und sogar auf unsere Gebete antwortet. Und dass Gott allein der Hörer des Gebets ist, sollte uns wirklich eine tiefe Zuversicht geben, zu beten. Und wirklich in jeglicher Lage mit allen Anliegen, sei es Dank oder Bitte, sei es Freude oder Verzweiflung, wirklich mit allem im Gebet zu diesem Gott zu kommen. Und so beschreibt es auch David in Vers 3 dann weiter im zweiten Teil, wenn er sagt, zu dir wird kommen alles Fleisch. Oder manche übersetzen auch darum, also weil du der Hörer des Gebets bist, darum kommt alles Fleisch zu dir. Also weil Gott eben so ist, werden sich Menschen zu ihm wenden. Und wir dürfen als Gotteskinder sagen, ja, dieser Hörer des Gebets ist sogar unser Gott. Und wenn es also so ist, dass er unsere Gebete hört und sogar darauf antwortet, dann müssen wir uns aber auch immer wieder die Frage stellen, warum bete ich so wenig? Und auch ich selber muss sagen, ich komme immer wieder zu dieser Frage oder zu dieser Aussage, ja, ich bete zu wenig oder warum bete ich überhaupt so wenig, wenn das doch so ein großes Privileg ist? Und ich glaube, ein Teil der Antwort darauf ist, ja, dass wir eben noch zu viel von uns selbst und auch von anderen Dingen halten. Und so beten wir wenig, weil wir eben denken, dass wir alleine zurechtkommen und vernachlässigen die Gemeinschaft mit Gott im Gebet auch, weil es andere Dinge noch zu wichtig sind. So möchte ich uns ermutigen, diesen Namen Gottes, Hörer des Gebets, uns wirklich zu Herzen zu nehmen und dadurch wirklich ermutigt zu werden und auch gedrängt zu werden, vom Gebet Gebrauch zu machen. Und die Tatsache, dass Gott sogar auf unsere Gebete antworten will, sollte uns damit auch mit einer tiefen Erwartungshaltung erfüllen, die uns danach Ausschau halten lässt, wie Gott jetzt wirken wird, nachdem wir gebetet haben. Mit dieser Erwartung sollten wir nach unserem Gebet weitergehen und schauen, ja Gott, wie antwortest du mir jetzt? Und diese Zuversicht, die wir also haben in diesem Namen, in diesem Wesen Gottes, die wird auch durch die nächsten Punkte, denke ich, noch sehr verstärkt werden. Und so will ich auch zum zweiten Punkt gehen. Gott der Vergebung. So wird Gott in Nehemia 9, Vers 17 genannt. Da sagt Nehemia über ihn, du bist der Gott der Vergebung. Und auch in diesem Psalm, im Psalm 65, spricht David über die Tatsache, dass Gott ein vergebender Gott ist. Wenn wir weiter in Vers 4 gehen, wo er sagt, Ungerechtigkeiten haben mich überwältigt, unsere Übertretungen, du wirst sie vergeben. Ich denke, jeder, der ein wahrhaftiges Kind Gottes ist, kann hier mit diesen Aussagen oder mit dieser Aussage in Vers 4a mitfühlen. Eben, dass die Sünde etwas Überwältigendes ist oder auch sein kann. Die Sünde ist etwas, womit wir oft zu kämpfen haben. Die Sünde bringt uns in Verzweiflung. Sie macht uns müde, sie drückt uns nieder. Und wenn wir unsere Sünde kennen und im Licht der Heiligkeit Gottes sehen, dann kann uns oder wird uns eigentlich, wenn wir auf unsere Sünde schauen, alle Zuversicht vergehen. Und wenn wir manchmal im Kampf gegen die Sünde feststecken, dann fehlt uns jede Hoffnung. Aber genau in diese Situation leuchtet hier sehr hell das Evangelium, eben in diesem zweiten Teil von Vers 4. Unsere Übertretungen, du wirst sie vergeben. Oder andere übersetzen, du wirst sie sühnen. Und David vertraut hier auf die Verheißung Gottes, zum einen, dass er der Gott der Vergebung ist, aber zum anderen auch, dass er durch den Messias letztendlich alle Schuld wegnehmen wird. Also für David ist es im Prinzip noch was Zukünftiges und da sind wir ihm wieder in gewisser Weise einen Schritt voraus, weil wir uns auf die vollbrachte Sühne am Kreuz von Golgatha durch Jesus Christus stützen können. Und genau in diesem Sühneopfer, in diesem Erlösungswerk vom Kreuz zeigt Gott sein Wesen und bestätigt damit, dass er wirklich der Gott der Vergebung ist. Und der Tod Jesu am Kreuz für unsere Sünden sollte in uns alle Zweifel darüber beseitigen, dass Gott Sünden vergibt. Und diese Tatsachen müssen uns die Zuversicht geben, dass unsere Schuld vor Gott gesühnt ist. Ich denke, in vielen Stunden unseres Lebens sind wir von Sünde überwältigt und manchmal fällt es uns sogar schwer, wieder zu Gott zu kommen und um Vergebung zu bitten, weil wir auch doch immer wieder mit gleichen Sünden zu tun haben. Und wir fragen uns vielleicht manchmal, ja, wie oft kann ich denn kommen? Wird Gott mir noch einmal vergeben? Hat er überhaupt noch diese Geduld mit mir? Aber von solchen Gedanken und Fragen, die uns vielleicht immer wieder quälen, dürfen wir uns nicht täuschen lassen. Denn dass Gott uns vergibt, ist eben tief in seinem Wesen verwurzelt. Er will vergeben, weil er der Gott der Vergebung ist. Und er wird auch vergeben, weil er treu und gerecht ist und auf das vollbrachte Opfer Jesu Christi blickt, durch das unsere Schuld getilgt ist. Und ja, es ist so, Gott vergibt, damit er gefürchtet wird. So heißt es in Psalm 130. Und wir sollten seine Vergebung natürlich nicht missbrauchen, indem wir sie zum Anlass nehmen, weiter zu sündigen. Aber gleichzeitig dürfen wir auch nie die Zweifel zulassen, dass die Vergebung Gottes irgendwann mal ein Ende hat und dass es einen Punkt gibt, an dem er uns nicht mehr vergeben wird. Denn wenn wir in aufrichtiger Buße und Reue zu ihm kommen, dann dürfen wir wirklich mit dieser Zuversicht kommen, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und so dürfen wir mit Zuversicht diese Vergebung Gottes auch annehmen. Und so bestätigt diese Tatsache der Vergebung Gottes, sie bestätigt uns, dass wir mit Gott versöhnt sind und dass er uns eben auch deshalb, weil wir diesen Frieden mit ihm haben, dass er uns deshalb hört und auch mit Liebe und Wohlwollen auf unsere Gebete antwortet. So gibt uns auch dieser Punkt zusätzlich die Zuversicht, wirklich zu Gott zu kommen im Gebet, weil wir mit ihm versöhnt sind und weil er uns vergibt. denke, auch im nächsten Punkt wird es nochmal bekräftigt. Den habe ich überschrieben, den dritten Punkt, Gott aller Gnade. So wird Gott von Petrus in 1. Petrus 5, Vers 10 beschrieben, der Gott aller Gnade. Und auch in diesem Psalm sehen wir wieder die Gnade Gottes, wenn David in Vers 5 im ersten Teil sagt, glückselig der, den du erwählst und herzunahen lässt, dass er in deinen Vorhöfen wohne. Auch hier wieder, wenn wir auf uns selbst schauen, auf unsere Unvollkommenheit, auch auf unsere Bedeutungslosigkeit, dann können wir eigentlich gar keine Zuversicht zu Gott haben. Aber es ist letztendlich eben seine Gnade, die uns hier zuversichtlich macht. Denn wir sehen hier, Gott ergreift die Initiative. Er hat entschieden, dass wir uns ihm nahen dürfen, indem er uns eben durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Wir sehen hier, glückselig der, den du erwählst, also Gott erwählt, es liegt nicht an uns. Ich weiß, das ist natürlich ein Thema, worüber auch immer wieder diskutiert wird. Handelt Gott hier wirklich richtig, wenn er jetzt bestimmte Menschen erwählt? Ich glaube, hier müssen wir einfach immer wieder bekennen, okay, Gott ist Gott, wir müssen Gott Gott sein lassen. Er handelt nach seinem Willen, nach seinem Plan. Niemand kann ihm letztendlich vorschreiben, was er zu tun hat. Wenn wir jedoch begriffen haben und im Glauben annehmen, dass eben der Weg zum Vater durch das Blut Jesu Christi freigemacht wurde und dass wir uns auch Gott allein durch Jesus Christus nahen können, dann dürfen wir uns über diese wählende Gnade freuen und dann dürfen wir uns darüber freuen, dass Gott uns in seiner Gnade auch dieses Evangelium, sein Evangelium von Jesus Christus offenbart hat. Und dann dürfen wir uns darüber freuen, dass Gott uns durch Jesus Christus mit sich selbst versöhnt hat und uns so auch zu sich gezogen hat und wir jetzt diesen Zugang in seine Gegenwart haben. Und dann müssen wir immer wieder erneut auch bekennen, dass es eben nicht an uns liegt, sondern dass Gott uns ergriffen und uns erwählt hat, um ihm nahe zu sein. Ja, wir müssen nicht ständig darüber nachdenken, ja, hat mich Gott jetzt erwählt oder nicht? Oder wen hat Gott vielleicht erwählt und wen nicht? Ich denke, durch den Glauben an Christus und seine Erlösung werden wir eben Gott nahegebracht. Und wenn du an ihn glaubst, dann kannst du mit Zuversicht zu Gott kommen und dann kannst du wissen, dass Gott dich dazu erwählt hat, in seine Gegenwart zu kommen auf Basis des Opfers Jesu Christi. Und dann darfst du auch, wenn du dich auf das Opfer Jesu Christi stützt, dann darfst du mit dieser tiefen Zuversicht kommen, oder mit tiefer Zuversicht in die Gemeinschaft Gottes kommen und diese Gemeinschaft auch mit Freude genießen. Und so sagt es auch David in Vers 5b, wir werden gesättigt werden mit dem Guten deines Hauses, dem Heiligen deines Tempels. Also das Haus Gottes, der Tempel Gottes steht für die Gegenwart Gottes, für die Gemeinschaft mit Gott. Also wenn wir Gott nahegebracht wurden durch Jesus, dann dürfen wir wirklich völlig unbeschwert in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott sein und alle Gaben Gottes genießen. Und durch diese Gaben dann auch gesättigt werden und vor allem durch diese Gemeinschaft mit Gott gesättigt werden. Und wie viel mehr müssen wir doch oder sollten wir Gott für seine Gnade preisen? Und auch dieses unfassbare Privileg der Gemeinschaft mit Gott nutzen, diese Gemeinschaft mit ihm vielmehr aufsuchen und dadurch dann echte und wirkliche Sättigung und Beruhigung und Erfüllung unserer Seelen empfangen. Damit möchte ich noch zum letzten Punkt gehen. Viertens, Gott, der Allmächtige. Ja, ich habe mal geschaut, wo Gott der Allmächtige so genannt wird in der Bibel. Interessanterweise findet sich genau diese Bezeichnung, vor allem im ersten und im letzten Buch der Bibel. Zuallererst sehen wir, dass Gott sich selbst Abraham mit dieser Bezeichnung offenbart. Und dann sehen wir auch zum Schluss In der Offenbarung, wie Gott vor allem oder immer wieder als der Allmächtige angebetet wird. Und so sehen wir, dass Gott sich nicht ändert und dass Gott durch die ganze Geschichte hindurch wirklich dieser Allmächtige ist. Und eng damit verbunden ist auch seine Souveränität. Ich denke, in diesem Psalm, in Psalm 65, sehen wir vor allem in den Versen 7 bis 14, wie Gott in der Welt wirkt. So lesen wir zum Beispiel in Versen 7 und 8, der die Berge feststellt durch seine Kraft, umgürtet ist mit Macht, der da stillt das Brausen der Meere, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völkerschaften. Also wir sehen, Gott ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Und er wirkt in seiner Allmacht ganz unabhängig von uns Menschen in dieser Welt. Er ist Herr über alles, er ist der Herrscher des Universums und alles in diesem Universum hat seinem Wirken und seiner Macht zu folgen. Und wir als seine Kinder dürfen diese Tatsachen wissen. Und wir dürfen diesen Allmächtigen als unseren Gott haben oder haben ihn als unseren Gott. Und wenn wir es nicht hätten, also ohne diese Erkenntnis, dass hinter allem wirklich Gott steht, und ohne diesen Frieden mit ihm, ohne diese Beziehung zu Gott, ja, wären wir ja wirklich völlig hoffnungslos. Und dann würde es uns, denke ich, gehen wie den Menschen, die in Vers 9 beschrieben werden. Und die Bewohner der Enden der Erde fürchten sich vor deinen Zeichen. Wer Gott nicht kennt und nicht weiß, dass dieser Gott alles in seiner Hand hat, der wird sich fürchten. Ich glaube, das sehen wir heute sehr aktuell. Wie groß ist doch die Furcht vor dem Weltuntergang? Die Menschen versuchen mit verzweifelten und, ja, denke ich auch oft mit unsinnigen Maßnahmen gegen diesen Weltuntergang anzukämpfen. Aber wir müssen nicht mit Furcht in dieser Welt sein. Wir dürfen ganz zuversichtlich in dieser Welt sein. Und wir müssen uns durch all das Besorgniserregende auf dieser Welt nicht aus der Fassung bringen lassen, weil wir ja eben Gott, den Allmächtigen, kennen. Und wir wissen, dass dieser souveräne Gott alles in seiner Hand hat. Und wenn wir mit diesem Gott sogar versöhnt sind durch Jesus Christus, dürfen wir wissen, dass all dieses böse Treiben auf dieser Welt nichts gegen uns ausrichten kann. Und alle furchtbaren Zeichen Gottes, die er ja auch wirkt auf dieser Welt, dass all diese furchtbaren Taten Gottes nicht gegen uns gerichtet sind. Und so können wir auch inmitten aller schrecklichen Geschehnisse auf dieser Welt Ruhe und Zuversicht und Freude haben. Ich komme schon zum Abschluss und mir ist sehr bewusst, dass man zu jedem dieser vier Namen, zu jedem dieser vier Punkte, ja, ganze Bücher natürlich schreiben könnte. So haben wir wirklich ja nur an der Oberfläche des Wesens Gottes gekratzt. Und dennoch hoffe ich, dass wir uns auch die Zeit im Nachgang nehmen, weiter über diesen Namen Gottes, über sein Wesen nachzudenken, um eben mit Zuversicht erfüllt zu werden. Ich hoffe, dass diese Dinge uns wirklich zu Gott drängen, indem wir ja, mit all unseren Anliegen eben zu diesem Hörer des Gebets kommen, indem wir auch mit unseren Sünden zum Gott der Vergebung kommen, indem wir die Gemeinschaft mit dem Gott aller Gnade aufsuchen und dadurch gesättigt werden, indem wir Ruhe bewahren in dem Wissen, dass Gott, der Allmächtige, alles in seiner Hand hat. Ich möchte abschließend uns eine Ermutigung aus Hebräer 10 vorlesen. Die Verse 19 bis 22. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, auf dem neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch, und einen großen Priester haben über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und so gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Amen.